Die Schreibenden von Anja Görz.
Und ich bin heute in Berlin-Köpenick bei Kai Lüftner, nicht direkt bei Kai Lüftner, sondern im Milchcafé, so kann man es vielleicht sagen, in der Kirchstraße, weil bei dir, lieber Kai, schon Kisten gepackt sind für den großen Umzug, der ansteht. Darüber wollen wir auch noch sprechen, natürlich. Du selbst nennst dich Kreativitäter und das ist auch ganz richtig so, denn Kai ist nicht nur Kinder- und Jugendbuchautor, sondern auch Musiker, Hörbuchbearbeiter und Regisseur. Und wie immer geht es in dieser Sendung los mit einem kurzen Lebenslauf. Kai Lüftner, geboren am 12. Januar 1975 in Berlin, studierte zunächst Sozialpädagogik, arbeitete als Streetworker, Bauhelfer, Türsteher, Texter, Komponist und Musiker. Und aus der Idee, einen Song für seinen Sohn zu schreiben, entwickelte sich das Musikprojekt Rock'n'Roll Radio, mit dem Kai Lüftner inzwischen, kann man sagen, Stadien füllt. Das ist nicht mehr nur so ein Wohnzimmerkonzert. 2012 kam das erste Kinderbuch, Die Weltbeste Lilly. Zusammen mit Frau und zwei Söhnen lebt Kai Lüftner noch in Berlin und ganz wichtig, in seiner Freizeit macht er Kampfsport, lässt sich tätowieren, engagiert sich im Tierschutz, liest so viel wie möglich, hört und macht Musik, sammelt Münzen, geht auf Schatzsuche und mit dem Hund Gassi. Da sind schon so viele Sachen drin, die ich wissen möchte. Das mit dem Tätowieren stellen wir noch mal ein bisschen zurück, aber was mich interessiert, ist das Münzen sammeln. Ja, das ist ja was, was ich noch nicht von dir wusste.
Nicht?
Nee.
Okay, jetzt steht ja eigentlich frei verfügbar im Netz. Ja, ich sag mal, das ist so zu mir gekommen schon vor vielen Jahren, als ich nämlich als einzigen Nachlass meines Opas, dem Vater meiner Mutter, eine Schüssel, so eine kleine Schale bekam mit Münzen. Mhm. Also so, der war Wanderprediger und hat halt so, da waren asiatische, arabische Münzen, alle so vor 1900. Und das hat mich total fasziniert. Die sind immer sozusagen mit mir so mitgewandert in meinen jugendlichen Zeiten, wo ich alle ja losgelassen habe. Und irgendwann habe ich mich angefangen damit auseinanderzusetzen und war von der Numismatik so fasziniert. Und über die Numismatik bin ich dann zum Sondengehen gekommen, zum Metalldetektieren, zum
Schatzsuchen. Nun liegt ein großer Schatz vor dir, nämlich ein neues Zuhause, das entdeckt werden will. Ja. Du hast dich entschlossen, mit der Familie nach Dänemark auszuwandern.
Nach Bornholm. Das ist zwar offiziell dänisch, aber die Bornholmer bestehen schon darauf, dass sie auch so ein eigener kleiner Freistaat sind, was auch ehrlich gesagt die Insel so sympathisch macht.
Ja. Und dein Dänisch ist schon richtig gut?
Jai Hiller Kai, will du Dreggern Ölmüll, Mai? Das ist das Wichtigste. Also ich heiße Kai und willst mit mir ein Bier trinken,
dann kommt man ziemlich weit. Wir haben uns vor ein paar Jahren kennengelernt, als Rock'n'Roll Radio noch ein Gedanke war. Da hast du wahrscheinlich nicht damit gerechnet, dass das mal so ein Riesending wird. Wir haben vorhin im Vorgespräch kurz drüber gesprochen, dass es wohl kaum jemanden gibt ohne mit Kindern, der nicht weiß, wer Kai Lüftner ist, der also in irgendeiner Form mal irgendwas von dir gesehen oder gehört oder gesungen hat. Würdest du sagen, Vater zu werden hat all das ausgelöst?
Soweit hundertprozentig. Als mein Sohn 2 Jahre war, mein Großer, habe ich ihm ein Buch vorgelesen abends. Ich liebte eigentlich schon immer das Lesen und das Vorlesen. Das ist für mich so, sind zwei Gewerke, aber wir hören ja irgendwie zusammen. Und ich habe ihm sehr regelmäßig vorgelesen und ich habe mich irgendwann dabei ertappt, dass die Bücher, die er regelmäßig hören wollte, mich selber total angekotzt haben als Vorlesenden, als Interpret. Und habe dann irgendwie quasi mehr oder weniger über Nacht alle Tenier geworfen, was ich so gemacht habe zu dem Zeitpunkt, mein Comedy-Autor. Und habe gesagt, das mache ich jetzt selber, so ein bisschen so im Kopf
durch die Wand
steigen. Ja, so irgendwie, ich habe meinem Sohn andere Geschichten zu erzählen. Und habe über Nacht damals tatsächlich eine A4-Seite zu diesem, mein erstes unterschriebenes Buch hieß Für immer. Das ist ein Bilderbuch über den Tod. Und habe das am nächsten Morgen tatsächlich an den einzigen Kinderbuchverlag geschickt, den ich kannte und den ich gut fand. Das war nämlich Belz und Gelberg. Da hatte mein Sohn 2 Bücher, die ich toll fand, den Gryffalo und Heduda. Und schickte das an info@kinderbuchlektorat. Und eine halbe Stunde später, wissen wir noch, war kurz nach 9, rief Barbara Gelberg an und sagte, ja, wir wollen das haben. Und ich dachte, na, ist ja cool, ist ja einfach. Und dann habe ich einfach so weitergemacht. Und innerhalb von einem halben Jahr waren irgendwie 7 Buchverträge da, bei 7 Verlagen allerdings.
Und als du Sozialpädagogik studiert hast, war das tatsächlich dein großer Wunsch, Kindergärtner zu werden oder in irgendeinem Bereich mit Kindern zu arbeiten schon?
Nee, Kinder eigentlich nicht so. Ich hatte eher Bock auf Jugendliche, weil ich selber so ein, sagen wir mal so, zwischen Heimkind und Wildfang so jemanden hatte an meiner Seite, der mich als Einzelfallbetreuer begleitet hat. Und ich wollte selber gerne sozusagen mit der Zielgruppe arbeiten. Kinder waren nie so richtig so für mich spannend, erst eben dann als Vater.
Habe ich das richtig rausgelesen und rausgehört, dass dein großes Thema ist, jeder Mensch ist besonders und jeder Mensch ist es wert, geschätzt zu werden und bei sich zu erkennen, dass er was Besonderes ist? Ist das so Kernthema?
Ja, schon ein bisschen. Also Inseln schon immer, merke ich. Also sozusagen wahrscheinlich gedankliche, aber auch so Lebensinseln. Und dieses hab dich selber lieb, weil nur dann bist du gut für die anderen, so ein bisschen. Und um sich selber lieb zu haben, muss man wissen, wer ist man, was will man, warum macht man das, was man tut. Und das habe ich jahrelang selber nicht so richtig geschnallt, sondern das kam erst mit dem Schreiben zu mir, so die Erkenntnisse.
Also das heißt, du warst auch erst Musiker und dann Schreibender?
Nee, eigentlich war, ja, ich habe mal früher als junger Mensch in einer Punkband gespielt. Aber als Musiker würde ich mich nicht bezeichnen. Ich habe halt eine Gitarre mal gefunden mit 16 an der Bushaltestelle. Und dann habe ich irgendwann so angefangen, Lieder nachzuspielen. Und dann kannte ich drei Griffe und habe eine Punkband gegründet. Und das ist dann auch jahrelang so ein bisschen immer nur so, eher so, hat mich eher so freiberuflich, laienmäßig begleitet. Und zu einem der ersten Bücher, was dann kam, sollte es ein Hörbuch geben, waren die Milchpiraten. Und das wurde eingelesen von Bürger Lars Dietrich. Und da habe ich im Studio zum Hörbuch einfach sozusagen mitgefilmt und einen Song zu diesem Buch geschrieben. Und dieser Song hat so geknallt, dass der Hörbuchverlag, bei dem das Hörbuch zu diesem Buch erschien, meinte, mach doch mal eine CD. Und diese CD ist mittlerweile, müsste ich lügen, aber als physischer Datenträger, glaube ich, 70.000 Mal verkauft. Unfassbar hoch.
Ja, aber das ist doch auch mit Kindermusik genau wie mit Kinderbüchern. Also jeder, der Kinder hat, wird gequält von Rolf Zukowski in allen Variationen. Da ist ganz viel dabei, wo man als Erwachsener sagt, das will ich um Himmels Willen nicht hören. Aber du schaffst es ja eben nicht nur die Kinder, sondern auch die Erwachsenen zu begeistern. Was ist denn das, was du anders machst?
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich finde, dass es mittlerweile sehr viel sozusagen so auf Augenhöhe gibt. Tatsächlich, da ist viel passiert. Das finde ich auch nicht immer sozusagen per se gut, weil das mich natürlich auch ein bisschen nervt, weil ich so merke, dass sich dieser Markt gerade so ein bisschen übersättigt, so, das, ohne dass ich jetzt der große Analytiker bin, aber so das empfinde ich. Und das Zweite, was ich finde, ich habe ehrlich gesagt immer versucht, eigentlich die Eltern anzusprechen und die Kinder trotzdem abzuholen. Dieses Phänomen, das ist nicht gegen Zukowski zu sagen, das ist auch nicht gegen einen Rosinen zu sagen.
Überhaupt nicht, du meintest doch, das genau, ist nur, dass sowas dann in Dauerschleife läuft, richtig, was Kinder ja gerne machen und was bei den Erwachsenen dann irgendwie schnell sehr nervtötend ist.
Seine Zeit hatte, das ist so ein bisschen eher mein Gefühl, dass so, da gab es so eine Weile so eine Lücke, sozusagen, dass diese, aber das liegt einfach auch daran, dass die Welt sich ja schneller dreht gerade, die Kinder, was hat ein Zehnjähriger, mein Zehnjähriger hat heute schon mehr Videos von sich gedreht, als er jemals von mir Fotos sehen wird, so, und da ist so eine andere Affinität, eine andere, glaube ich, auch eine andere Schnelligkeit, so eine andere Reife möglicherweise.
Muss man da aber auch dann näher dran sein, also selber Kinder in dem Alter haben, um gewisse Dinge zu verstehen? Weil wenn du sagst, die ticken heute ganz anders als wir als Zehnjährige, wo wir schon zufrieden waren, wenn wir mal nicht die blöde Korthose vom Cousin erben mussten, sondern eine eigene bekamen und wo man froh war, wenn ein Sommerferienprogramm anfing.
Also ich finde ja. Also ich finde nicht, dass man Kinder haben muss, um Kinder verstehen zu können. Aber bei mir war so, dass ich quasi erst einen Zugang zu dieser Thematik auf literarischer und auf musikalischer Ebene bekam, als ich eben mich mit dem Universum so beschäftigte, mit dem für mich Wichtigsten. Der hat eigentlich aus mir das rausgeholt, was möglicherweise schon immer da war, weil ich hätte ja nicht so viele Bücher schreiben können in dieser kurzen Zeit, wenn nicht schon ich jahrelang heimlich sozusagen an so was gearbeitet habe. Das war für mich war eigentlich dieses Entpuppen, weil ich sozusagen endlich den Mut aufbrachte, das zu tun, was ich eben immer schon geliebt habe. Und ich hatte endlich einen Grund. Früher, mir ewig zu, hatte das für mich immer so ein Geschmäckle. Ich war mir so ein bisschen, dieses eben, was ich wohl meinte, nicht zu mir gestanden zu haben. Ich dachte immer, ich komme in meine Kampfsportschule, die so wie Saloon-Tür geht auf und die sagt, hey Leute, ich habe jetzt ein Buch geschrieben, übrigens für Kinder. Und alle gucken mich so an und hauen mir aufs Maul. Aber so ist das ja nicht. Im Gegenteil, das löst eher aus, dass ich sage, oh, ist ja geil, warte, das heißt die Weltbeste Lilly, meine heißt auch Lilly, gib mal her.
Ja.
Also das ist ganz anders, man strahlt was ganz anderes aus. Aber das ist ein anderer Mut, als der Mut zum Beispiel, finde ich, nicht wegzurennen, wenn es Stress gibt. das ist was komplett anderes. Also weil ich immer dachte, da bin ich relativ versiert.
Ja.
Aber so dieser Mut ist nochmal was komplett, eine komplett andere Baustelle.
Wenn du sagst, irgendwie, ich bin dann ins Kampfsportstudio und die Kumpels da ein bisschen anders. Jemand, der dich noch nicht gesehen hat, wir haben ja vorhin schon gesagt, in der Freizeit, ich lasse mich gern tätowieren. Also wenn man dich sieht, du bist ein Schrank. also Türsteher wäre auch ein Job, den man dir ja sofort zutrauen würde. Hast du ja auch gemacht mal.
Nein, gemacht, aber nicht lange.
Ist das was, wo Menschen anfangs Schwierigkeiten hatten, das mit Kindermusik und Kinderbuch auf einen Nenner zu bringen? Weil in dieser ganzen von Vorurteilen geprägten Welt passt du ja gar nicht ins Schema.
Ja, das hat mich am Anfang überrascht und dann hat es mich relativ schnell genervt. Aber in der Tat war es möglicherweise auch zumindest etwas, was mir am Anfang so ein bisschen so ein Turbo gegeben hat, dass so diese Fallhöhe, sagt man in der Comedy, da stimmte offenbar so dieses, aber es war noch mehr, das war nicht nur dieses Tätowierte und Glatze und Bart, sondern das war auch die Berliner Schnauze und das war auch irgendwie trotz allem eben mehr zu können, als zu rülpsen, zu furzen und abseits zu erklären.
Ja.
So, das ist mir aber ehrlich gesagt schon als kleiner Punk in der Schule früher aufgefallen, dass ich als jemand, der anders aussah, immer auch ein bisschen anders bewertet wurde, wie jemand, der vielleicht normal aussah. Das heißt, dass das offenbar eine Erwartungshaltung gibt, die man sozusagen mit der man bricht. Und ich fand das trotzdem schon immer total blöd, weil ich habe mich nie als klüger oder als besserer Schreiber oder als tollerer Musiker empfunden. Und deshalb hat es mich auch relativ schnell angenervt, wenn dann die immer gleichen Sprüche kamen, egal wo ich war. Hier kommt jetzt jemand, von dem man erstmal, bei dem erraten sie nie, was er macht. Und das fand ich eigentlich total blöd, weil letzten Endes geht es doch immer genau, gerade im Kinderbereich, ja darum zu sagen, es ist egal, wo du herkommst, es ist egal, welche Hautfarbe, welche Religion, welche politische Ausrichtung, sondern das sind deine Taten, an denen wollen wir dich gerne messen. Und deshalb fand ich das eigentlich total doof, dass Leute, die sich damit auseinandersetzen und dafür interessieren, denen erstmal immer auffällt, dass ich so aussehe, wie man das vielleicht nicht erwartet. Und spannend ist, dass es bei den Kindern eigentlich nie so war.
Ist ja vielleicht dann im Umkehrschluss sogar super, weil diejenigen, die diese Vorurteile haben, sie dann auch anderen gegenüber abbauen, wenn sie sehen, dass du eben nicht so bist, wie sie sich es erstmal vorstellen, wenn sie dich sehen.
Ich kenne halt, für mich ist es deshalb so ein bisschen verwirrend, weil ich kenne selber Leute, die sehen viel krasser aus als ich und sind trotzdem total geile Väter und total sensible Menschen und total feinfühlige, feine Kumpels. So.
Tattoos, um nochmal kurz da zu bleiben, sind ja auch Bilder und sind Texte. Mhm. Und bei dir muss man schon sehr unhöflich sehr lange hinstarren, um alles genau zu erkennen. Magst du ein bisschen erzählen, was das so für Bilder sind, die du mit dir rumträgst?
Naja.
Kannst du dich noch ans erste erinnern?
Ja, das ist schon mittlerweile dreimal überstochen. Das erste war so der klassische Totenkopf mit Rose im Maul und gekreuzten Knochen dahinter und so. Also eigentlich total banal. Letzten Endes ist irgendwann das so geworden, dass ich das Gefühl habe, dass das sozusagen so ein bisschen meinen Weg mit begleitet hat. Also meine Familie ist drauf, meine Interessen wie also Kampf mag ich, meine verstorbenen Kinder, meine Musik, gut und böse. Irgendwie so habe ich das Gefühl, dass ich auch, wenn man eben wie du vielleicht dann genauer hinguckst, dass man erwartet wahrscheinlich die ganze Zeit verzerrte Totenköpfe und gruselige Fratzen und vielleicht noch irgendwas so mit Wikinger-Symbolen. Kommt jetzt bestimmt in Skandinavien. Aber eigentlich ist es total nett und lieblich und so, finde ich zumindest. Aber ich mag das sehr, das gehört total zu mir.
Bei den Bildern sind wir natürlich dann schnell bei Bilderbüchern und bei den Bildern in deinen Büchern, weil die ja auch wichtig sind bei all den Kindergeschichten. Bei der weltbesten Lilly finde ich den Titel schon super. Dann die Finstersteins gibt's, das Kaff der guten Hoffnung, Gewitterritter, der Manni im Mond. Wie lange musst du denn für solche Titel überlegen?
Also gerade bei den Bilderbüchern ist es ganz oft so, dass das ist ja nochmal auch ein eigenes Genre eigentlich so, das finde ich zumindest, weil ich finde, dass sich ganz viele Themen als Bilderbuch überhaupt nicht anbieten und manche sehr komplexe Themen gerade erst recht. Und komischerweise ist es bei den Bilderbüchern der Manni im Mond oder der Superjunge, Zauberer bei Beelzebub so, dass ich komischerweise oft erst den Titel habe, meistens dann google, ob es das schon gibt, mich ganz oft wundere, wie zum Beispiel bei Manni im Mond. Ich konnte nicht glauben, dass es das nicht gibt, dass nicht schon irgendjemand darauf kam.
Das ist total naheliegend, aber trotzdem deshalb so toll.
Genau, und deshalb so hat es mich sozusagen, zeckt es mich dann oft an. Und ich finde, das liebe ich auch sozusagen dann in diesem Balanceakt zwischen den Gewerken. Also weil ich eben finde, manche möchte ich total gern als Lied erzählen, manche als Bilderbuch und manche will eben auch richtig ausformuliert werden. Da soll dann schön ausgeholt werden, der soll dann Fließtext sein und eben eine Prosa werden.
So einen Text gibt es ja jetzt ganz, ganz neu, ist noch warm sozusagen, das Buch, das hier auf dem Tisch liegt. Sei kein Frosch, ist ein Tierkrimi in Grün und Blau, durchgestrichen, das Grün, und dann blau drunter, weil es ein blauer Frosch ist. Es wird auch erklärt im Buch, dass es sowas wie, wie heißen die, Gendefekt, wie Albino bei Menschen. Und das ist sehr lustig, weil du tatsächlich aus der Froschperspektive geschrieben hast. Also ich bin der Erzähler, ich bin der Frosch, und der Frosch erzählt, was ihm passiert, wie seine Mutter von gelben Gummistiefeln getroffen wird und was Umweltschützer sind. Also ohne dann belehrend zu sagen, Leute, ihr wohnt doch alle in dieser Umwelt, sorgt doch dafür, dass es dieser Umwelt gut geht, hast du eine Geschichte erzählt, die als Krimi aufgebaut ist. Aber die Umweltgeschichte war die Geschichte, die du erzählen wolltest.
Ja, ich wollte ehrlich gesagt sozusagen, wie immer interessieren mich die Außenseiter, die Freaks, die eigentlich keine guten Sozialprognosen haben. Und ein blauer Frosch, gibt es tatsächlich diesen Gendefekt? Der ist natürlich sozusagen schon von seinem Naturell eigentlich nicht gemacht, in einer primär grünen Umgebung zu überleben. Aber ich fand es irgendwie total schön, ehrlich gesagt, auch eins der niedrigsten Wesen zu nehmen und eben mal aus dieser Perspektive auf den Menschen zu gucken. Also bei dem Buch war es lustigerweise so, dass mich ja nicht so die Umweltperspektive interessiert hat, sondern ich habe mich irgendwann gefragt, wie müssen Tiere eigentlich des Menschen Fable für Grenzen, für Begrenzungen wahrnehmen. Ja. Kann ich nicht anders sagen. So war das, nämlich mit dem Hund in der Natur unterwegs. Weil ich so dachte, okay, wir ziehen überall Zäune. Wir sagen, das ist Europa, das ist Deutschland. Das wird jetzt von uns beansprucht. Hier machen wir das, hier gelten diese Regeln. Das finde ich grundsätzlich so unter dem kulturellen Erbe sehr spannend. Aber als sozusagen als Spezies darüber hinaus ist es doch so, dass jeder Fluss, jeder Berg, jede Straße, die wir irgendwann gebaut haben, ist eine natürliche Begrenzung. Ich brauche das eigentlich ja nicht so diesen, hier fängt jetzt Kleingärtner A und da ist Kleingärtner B. Und ich fand das eigentlich total spannend, auch unter den heutigen Gesichtspunkten, wie man ja über Grenzen und über Globalisierung einerseits und dann trotzdem der Abschottung andererseits denkt.
Ja, das lies uns ein kleines Stück vor aus dem blauen Frosch.
Den Anfang ganz spontan.
Ja.
Sei kein Frosch. Wohl kaum ein menschliches Sprichwort bringt die Beziehung zwischen Frosch und Mensch besser auf den Punkt. Sei kein Frosch. Sei nicht klein, grün, schmierig. Sei keiner, der sich fressen lässt. Hunderttausende von uns werden jährlich von Autos plattgefahren, im Unterricht und in Laboren seziert. In manchen Ländern gelten unsere Hinterbeine gar als Delikatesse. Und keiner weiß, wie viele von uns in den Hosentaschen von Kindern vertrocknet sind oder zerquetscht wurden. Doch nun sind Dinge geschehen. Dinge, die es erfordern, dass ich mich zu Wort melde und mit euch in Kontakt trete. Ich bin ein Laubfrosch und mein Name ist Hope. Das ist Englisch und heißt Hoffnung. Vermutlich wisst ihr das. Ihr Menschen seid ja so klug. Aber eines habt ihr sicher nicht gewusst. Nämlich, dass auch wir uns so unsere Gedanken machen. Über euch zum Beispiel. Oder über uns selbst.
Sehr süß. Was erstaunlich ist, dass man ja auch erfährt, dass es da in dieser Umwelt des Frosches ein ständiges Fressen und Gefressenwerden ist. Also der hat Feinde und muss sich davor fürchten, gefressen zu werden. Auch aufgrund seiner blauen Farbe wird er natürlich überall sofort entdeckt. Das ist dann kein Problem beim Kinderbuch. Da kommt nicht ein Lektor und sagt, hier Freundchen, aber da ist ein bisschen zu viel Sterben im Buch.
Du glaubst nicht, wie ich mich stark gemacht habe, um die Leiche im Teich, um die es geht, eine Leiche im Teich sein lassen zu dürfen. Doch, das waren totale Probleme und ich bin diese Diskussion manchmal wirklich so unendlich leid. Also ich meine, inhaltlich zu diskutieren, finde ich so ja noch okay. Da kann man sich drüber streiten. Ich bin jemand, der die Erfahrung gemacht hat, ich setze mich in den Raum mit 40 10-Jährigen, es werden einfach 40 Individuen sein. Du kannst nicht sagen, für den ist das was und für den nicht. Diese ganze FSK-Diskussion finde ich auch sehr desaströs. Viel schlimmer finde ich aber, wenn es gerade im Kinderbuchbereich meiner Meinung nach, da habe ich Erfahrung, so mittlerweile um nicht inhaltliche, sondern um darstellerische, um Verkaufsaspekte geht, dass man eben sagt, man muss Coverfarben oder eine Ansprache, ein Illus oder Titel gewissen Trends anpassen, da kriege ich echt Bluthusten, da könnte ich ausrasten. Und ich führe diese Gespräche auch kategorisch nicht mehr. Ich bin nicht leid, ich habe keinen Bock mehr zu sagen, ich war jahrelang Auftragstexter, und ich bin jetzt kein Bedarfsschreiber, ich bin Autor. Ich möchte ja noch die Sachen schreiben, auf die ich Bock habe. Gerne habe ich jemanden an meiner Seite, der für den Stoff brennt, den ich da mache und mir hilft, wenn ich mal in der Sackgasse bin oder mir eine Figur ausskizziert oder mich da aus einer dramaturgischen Sackgasse holt. Aber sonst sollen die alle ihre Klappe halten und ihren Job machen und sich dafür einsetzen, dass das Medium selbst, nämlich das Printmedium, das Buch, das zu lesende Werk, irgendwie platziert wird, dass das heute noch wahrgenommen wird.
Dein Frosch ist ein Junge, wie man erfährt im Laufe der Geschichte. Ein Mädchen, ein Menschenmädchen spielt eine große Rolle, hat sozusagen die Hauptrolle bei den Menschen, ist ein Mädchen. Es gibt ja auch ganz viel Diskussion bei Kinderbüchern, Jungenbücher, Mädchenbücher. Auch in Verlagen gibt es dann Bücher, die haben rosa Cover. Da sind die Jungs sowieso schon mal gleich ausgeschlossen. Das findest du dann wahrscheinlich genauso schrecklich.
Na, ich finde, dass ich bin ja grundsätzlich total dafür, dass man gendert und dass man so sich überlegt, irgendwie, wen will man ansprechen, kenne deine Zielgruppe. Aber ich finde falsch, sozusagen aus Vorsicht immer nischiger zu werden. Also jetzt gibt es dann Erstleser, dann gibt es nur für Jungs, dann gibt es nur für Mädchen. Aber das ist doch eigentlich Blödsinn. Gute Kinderliteratur, mit der ich ja als Ossi ja nun nicht explizit, aber die ich sozusagen heute noch behalten habe, das ist, sind Bücher, die schon damals All-Age waren, bevor es den Begriff gab, wo kindliche Protagonisten nicht aus Versehen, sondern mit jedem Selbstbewusstsein gewählt wurden. Und ich finde doch richtig, Ende, Preußler, Kästner, Lindgren, das ist doch, wann haben wir denn, ich glaube, wir haben angefangen damit, als die Verlage sich plötzlich Meter in den Filialen kaufen mussten und jetzt eben sozusagen da ihre Spitzentitel platzieren und dann eben auch das irgendwie alles benannt werden muss. Klassiker, hier Non-Book, was weiß ich. Aber damit tut man sich nicht nur keine Gefallen, sondern damit schließt man auch total viele Leute aus. Einerseits wird nämlich gemeckert, dass immer weniger lesen und andererseits machen wir immer eintönigere Zeug. Ich weiß noch vor ein paar Jahren, sah an, ihr habt es in der Kinder- und Jugendbuchabteilung fast nur Vampir, wilde Jesus, Stephanie Meyer bis zum Morgengrauen. Ey, geht mir doch nicht alle auf den Sack.
Ja, und es ist natürlich auch so, wie du sagst, dass es eben tolle Bücher gibt, die auch Jungs interessieren könnten, die Jungs aber dann ab einem gewissen Alter nicht mehr anfassen, weil sie sagen, das ist ja ein Mädchenbuch. Was ich schön finde bei dir ist, dass das, wie du vorhin mal gesagt hast, Bücher sind, die man auch vorlesen mag. Ja. Also man hat als Erwachsener nicht das Gefühl, ich quäl mich jetzt hier durch eine Geschichte, die mich erstens nicht interessiert, zweitens so doof geschrieben ist, dass ich keinen Spaß daran habe, sie zu lesen, sondern es ging mir ja selber so, dass ich wissen wollte, wie es mit dem Frosch jetzt ausgeht. Hast du denn in deinem Umfeld Testleser, also ist dein 10-Jähriger zum Beispiel einer, der Geschichten prüft, bevor du sie rausgibst?
Ja, das war am Anfang so, jetzt so seit anderthalb, zwei Jahren ist es zunehmend schwerer. Jetzt ist es schon ziemlich uncool, was ich so mache, wenn ich sage, das ist seine Zielgruppe, ist es schon halt so ein bisschen uncool langsam. Ja, ich habe so zwei, drei Freunde eigentlich, die eigentlich auch ja nicht so richtig damit zu tun haben, sondern die so ein Interesse an dem haben, was ich mache und auch dadurch sehr tacheles mit mir reden dürfen. Also das machen die dann auch. Aber so richtig, ehrlich gesagt nicht, sondern für mich fühlt sich's gut an. Ich spreche. Ich habe oft eine Stimme im Kopf. Ein bisschen, wahrscheinlich kennt das jeder Autor oder zumindest so ähnlich.
Die Stimmen im Kopf Stimme sind im wieder Kopf, da.
Ja, die das erzählt. Die das erzählt. Und wenn sich das phonetisch gut anhört und sozusagen inhaltlich Sinn macht, dann ist es für mich ein schönes und ein gutes Buch. Und ja, diese, ich weiß auch nicht, diese Bedürfnis da irgendwelchen Markttrends sind. Ich weiß nie vergessen, ich habe so eine Ansage mal zu einem Titel, das müsse mehr Greg-Sprech haben. Mhm. Und ich dachte, das ist ein Wort.
Wie Gregs Tagebuch.
Ja, es bräuchte mehr Greg-Sprech. Ich sagte, aber den gibt's doch. Warum soll ich jetzt Jeff Kinley machen?
Ja.
Was ist los?
Wie war das, als du gesehen hast, dich gibt's als Figur? Denn es gibt dich ja als Toni. Also neben der Maus von der Sendung mit der Maus und Bibi Blocksberg gibt's dich bei diesem Kinder-Audiosystem auch als Figur und wirklich sehr gut getroffen, finde ich.
Ja, ich finde,
also
das
so aus der Ferne. Schön,
90er Jahre Tribal, die Tattoos hätten sie schon ein bisschen genauer hinkicken können. Aber ja, ehrlich gesagt, das war schon. Ich bin Fan dieses. Fan dieser Box.
Ja.
Ich bin Fan der Jungs, die das machen. Die sind nämlich genauso so ein bisschen auch gegen Striche bürstet und haben irgendwie vor ein paar Jahren einfach gesagt, wir haben keinen Bock mehr und wir wollen eine Brücke schlagen zwischen Download und physischem Datenträger und haben von überall Watschen bekommen. Aber die haben es durchgezogen und ich war einer der Ersten, die Gespräche mit denen geführt hatten und die sagten, ich würde total gerne. Und natürlich war das total geil. Jetzt ist mein, ich habe ja noch einen Kleinen, der ist jetzt 1, 1,5. Und natürlich ist es irre, wenn der dann immer wieder auf das Ding guckt und dann mich anguckt und dann rufstellt und dann sing ich da. Das ist schon cool. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt da sozusagen vom Stolz gepeitscht durch die Straßen gehe, aber ich marke das. Das ist ein wertiges Produkt und eine tolle Erfindung, ganz einfach.
Hast du manchmal Sorge, dass dir irgendwann nichts mehr einfällt?
Nee.
Ja, zum Glück.
Komischerweise das ist ja immer mal wieder, man ist ja jetzt doch so durch neue Medien so ein bisschen anders vernetzt mit vielen Kollegen, die man vielleicht ja nicht so gut privat kennt. Da taucht das dann so in internen Gruppen immer mal wieder auf. So, wie geht ihr eigentlich mit einer, ich habe hier eine Blockade, ich habe einfach eins gesagt, ich zwinge mich ja nicht mehr. Ich zwinge mich nicht, ich setze mich nicht hin und sitze da und sage, ich muss jetzt. Mm-mm. Sondern ich habe eher so ein bisschen Sorge, dass ich all das, was ich gerne noch so erzählen würde, ja nicht dazu komme, weil ich mich halt auch eigentlich so für viel andere Sachen interessiere und so Bock habe, noch so ein paar Sachen auszuprobieren in meinem mittelreifen Leben.
Gibt es dann jetzt eine große Umzugskiste, in der so Ideen stecken? Bilder, Fotos, Zeitungsausschnitte oder sammelst du Ideen nur im Kopf?
Ja, ich sammle mittlerweile tatsächlich, sind drei große Kisten mit Notizbüchern, die allerdings schon teilweise 30 Jahre alt sind. Und es gibt natürlich meinen Rechner. Aber was ich wiedergefunden habe, ist ein Ordner, den mir eine alte Klassenkameradin lustigerweise zugeschickt hat. Da sind so alte Werke wirklich so drin, so Sachen, die ich wirklich nirgendwo hatte. Und dabei, ich bin momentan ziemlich rigoros im Loslassen. Alles in den Ofen werfen, irgendwie
alte Kinderzeichen. Na klar, bei so einem großen Umzug.
Ja. Aber diesen Ordner habe ich tatsächlich so gelassen und gesagt, irgendwann Rotwein, Hügel machen, so sagt man, wenn in Skandinavien irgendeinen Winterabend, dann blätter ich da mal durch und kiek mal, was so von vor 25 Jahren eventuell sozusagen ins Jetzt geholt wird und bearbeitet wird.
Also das heißt, wenn dir mal die Ideen ausgehen, hast du immer noch Material, aus dem du schöpfen kannst.
Scribble-Liste, genau.
Gab es denn auch mal eine Idee, die von deinen Söhnen kam?
Also von dem Kleinen ja sowieso noch nicht, aber von dem Großen schon. Ich habe den Fluch und Segen an sehr... Alle Kinder sind besonders, aber mein Kind ist natürlich mein Kind und der ist wirklich sehr besonders. Der ist sehr anders als viele seiner Artgenossen und der inspiriert mich tierisch. Also, und das ist auch jetzt noch so, bis jetzt eben ist das für ihn uncool. Muss ich jetzt mal gucken, wo der literarisch dann hingeht. Aber ich bin halt nicht Kontra K und auch nicht Alligator. Ich mache nicht so eine Musik. Das ist jetzt gerade dran. Ja, tatsächlich ist, muss ich sagen, dass fast alles irgendwie so zumindest angelehnt ist an eine grobe Idee oder tatsächlich sozusagen so etwas wie Superjunge ist zum Beispiel seine Erfindung, muss man ganz klar sagen. Oder da sind wir drauf gekommen. Also das war der Typ, von dem er immer dachte, der ist total cool und dann hat er nach einer Weile festgestellt, der hat sich so um ihn bemüht, aber der ist ja nicht cool. Und diese Idee fand ich, ist einfach ein Thema, das fand ich spannend. Also ist das natürlich explizit von ihm inspiriert.
Nun haben wir über diesen Umzug ja schon gesprochen, alles in Kisten packen und ein ganzes Leben aufgeben. Du bist in Köpenick aufgewachsen, du hast nie woanders gewohnt. Hm. Das ist schon ein Schritt, dann sein ganzes Leben in Kisten zu stecken und zu sagen, ich gehe nicht nur ein Haus weiter, weil die Preise steigen, sondern ich gehe in ein ganz anderes Land, das ich zwar kenne aus Urlaub, aber jetzt ziehe ich dahin und baue mir da ein ganz neues Leben auf. Wie gut schläfst du im Moment?
Ehrlich gesagt schlafe ich so gut wie lange nicht mehr, weil bei aller Aufregung und auch bei allen schwachen Momenten, die ich habe, muss ich zugeben, so spüre, dass das total richtig ist, diese Entscheidung zu fällen und auch so zum richtigen Zeitpunkt kommen. Das geht gerade, wir können uns das in Anführungszeichen leisten. Ich kann arbeiten, wo ich will. Und vor allem ist es so, dass ich habe gemerkt, dass Köpenick in den letzten Jahren für mich, das war immer für mich die Insel, so, das war immer für mich der Kompromiss zwischen Großstadt, die ich nicht mag, und Dorfleben, was ich eigentlich auch nicht mag. Ich wollte nie in Mecklenburg-Vorpommern da irgendwo in einer Einöde sein. Aber das ist nur Alibi-Insel in den letzten Jahren für mich geworden, zunehmend. So ein bisschen hängt das auch mit dem Tumult, der so ein bisschen um meine Person entstanden ist, zusammen. Nicht, dass ich das nicht wertzuschätzen weiß, aber ich habe Bock, im Schlipper im Garten zu sitzen und nicht nur sozusagen beim zum Bäcker gehen gesagt zu bekommen, wie man mich findet, auch wenn das meistens toll ist oder eigentlich fast immer toll war. Sondern ich habe so ein bisschen Bock, mal so ein bisschen diese Luxushängematte des Bekanntseins, des jederzeit, irgendwie rufe ich an und in ein paar Minuten sind Jungs da und helfen mir tragen oder weiß ich nicht was, das so ein bisschen zu verlassen.
Also raus aus der Komfortzone,
ja, genau. Einfach um... Gerade jetzt, raus aus der Komfortzone, genau darum geht es. Und auch irgendwie nochmal, was ich wirklich total liebe an dem Standort dort, ich bin einfach dem Meer total verbunden. Für mich ist das Meer ein magischer Glücksort, so die Ferne dazu haben, so den Geist auch so ein bisschen zu justieren, weißt du, ins Nichts zu gucken sozusagen oder keine Grenze, wir haben ein altes Haus mit 25, 30 Obstbäumen und das ist einfach...
Aber du wirst schon noch Zeit haben zu schreiben, neben der Apfelernte.
Das Gute ist ja, Anja, dass sie genau das da nämlich meiner Meinung nach zwangsläufig passiert. Im Idealfall ist es so, dass man dort ganz anders lebt als hier. So diese 9-to-5 war eh nicht meins, sondern dort ist es, denkt man eigentlich in zwei Jahreszeiten. Man denkt so von März bis September und man denkt von Oktober bis Februar, März. Und diese, ich habe schon meinem Verlag gesagt, das wird die Zeit sein, der Winter, in dem ich schreibe.
Ja.
Da wird in dieser Phase, kann ich euch versuchen, zwei der vereinbarten Bücher abzugeben. Und die andere Zeit möchte ich mal kapieren, wie man eigentlich einen Obstbaum veredelt oder Holz hacken und so. So was möchte ich machen. Ja.
Und wenn du jemand bist, wie wir jetzt gehört haben, auch im Gespräch, der von äußeren Einflüssen durchaus ja auch im besten Sinne gesteuert ist und von dem, was so um ihn herum passiert, glaubst du, dass sich das auf dein Schreiben auswirken wird? Also wirst du andere Sachen schreiben? Hast du da eine Vorstellung?
Ja, nee, überhaupt nicht. Da hatten wir ganz kurz noch mal schon vorher drüber geredet. Ich, ehrlich gesagt habe ich das überhaupt nicht. Vielleicht ist es so, dass sozusagen, wenn die Insel immer in meinen Büchern so als Sehnsuchtsort vorkam, dass jetzt vielleicht sozusagen die Großstadt als Sehnsuchtsort dann da irgendwo ihren Platz findet. Ich kann dir das nicht sagen. Ich hab davor Schiss, gebe ich zu, aber ich habe auch Bock drauf, das festzustellen.
Bist du denn jemand, der fest an einem Platz schreibt oder wanderst du im Haus oder sitzt du draußen auf dem Balkon?
Nee, ich bin ja so ein, also früher hieß das Zappelphilipp, jetzt hat man das wissenschaftlich fundamentiert und sagt ADHS. Ich bin extrem schnell ablenkbar und ich habe tatsächlich einen wunderschönen alten Schreibtisch und da muss ich auch am liebsten auf eine Wand glotzen.
Ohne jede Ablenkung.
Ohne jede Ablenkung.
Dann also das heißt, du hast auch keine Bilder da hängen?
Doch,
oder?
Das habe ich schon. Ich habe so ein bisschen mein kleines Universum sozusagen, so, wo ich dann das Bild auf hatte, glotze. Ich höre auch ganz oft gleiche Musik oder so. Nee, das habe ich schon. Und so ein bisschen hügelig muss es immer sein. Am liebsten ist mir aber so...
Ich übersetze gemütlich.
Danke. Ja, es gibt da so eine kleine Nische unter der Treppe, die ins Obergeschoss führt. Und da werde ich mich einrichten. Habe ich schon für mich beansprucht als Hausherr.
Du hast gerade gesagt Musik. Sven Stricker hat in diesem Podcast erzählt, was ihm nie passieren würde, dass er zum Beispiel Schlager hören würde.
Echt?
Aber dass er zum Beispiel genau weiß in Krimis, welche Musik er zu welchen Stellen, die er geschrieben hat, gehört hat. Ist es bei dir auch so, dass du jetzt, wenn ich dir zwei Titel nennen würde, könntest du mir sagen, welche Platten du dazu gehört hast?
Na, sagen wir mal so, ich bin da relativ einseitig, bin nicht so flexibel. Ich kann zum Beispiel nicht so richtig deutsche Texte sozusagen zum Schreiben hören oder manchmal nicht mal englische, sondern dann höre ich Instrumental oder Klassik oder so. Nee, so ganz noch nicht, aber ich habe den Soundtrack zur Stimme sozusagen ganz oft auch unterlegt. Manchmal gibt es die Lieder einfach nicht, weil ich bin ja auch noch irgendwie Musiker und manchmal denke ich mir das dann wahrscheinlich eher.
Ja.
Aber das ist dann so ein Konglomerat aus wahrscheinlich vorhandener Melodie und selbsterdachtem Song.
Gibt es Dinge, von denen du sagen würdest, das war wirklich in meinem Leben totale Zeitverschwendung?
Das ist ja eine interessante Frage. Ja, die wahrscheinlich hunderte, aber trotzdem habe ich das Gefühl, ich habe das alle gebraucht.
Also ja, ich war das, weil du so wahnsinnig viel gemacht hast und weil du so viele Jobs gemacht hast und dich so umgetan hast in so vielen Bereichen.
Ja, es war immer Ausschlussverfahren, so ist rückblickend mir klar geworden. Es war immer so abhaken, okay, will ich auch nicht, okay, will ich auch nicht, okay, will ich auch nicht. Aber ganz lange blieb bei mir nicht stehen, will ich. Und jetzt will ich das und insofern ist es schon so, dass man manchmal geneigt ist, dann zu denken, oh mein Gott, was habe ich eigentlich für Zeit verschwendet? Guck mal, ich bin jetzt 44, ich war 37, als es sozusagen losging. Ich war irgendwie schon fertig ich hatte schon mehrere Berufe, viele. Und nee, aber eigentlich nicht. Ich glaube, das gehörte alle dazu. Ja.
Und gibt's was, wo du sagst, gibt ja jeden, der so ein, zwei bekannte Freunde hat, deine Frau ist für dich wichtig, aber gibt's Menschen in deinem Umfeld, von denen du heute sagen würdest, ohne die hätte ich es nicht geschafft?
Ja, das ist tatsächlich total banal bei mir. Ich bin da eh eigentlich relativ einfach. Ich habe, glaube ich, drei gute Jungs, so meine drei Besten. Auch da gibt es nochmal so temporäre Statistiken, wie man Zeit verbringt. Das Geile ist an denen einfach, die haben mich immer schon geliebt. Als ich ein kleiner, prolliger Vollidiot war, der hier irgendwie immer nur stresssuchend durch die Straßen gerannt ist und ob ich heute irgendwie keine Ahnung, vielleicht gerade beim Lanz war, das ist denen völlig Wurst.
Ja.
Ich sage irgendwie, hey, bei mir ist das und das los. Ich hab mir einen neuen Hilti-Schlagbohrer, 4000 Watt gekauft. Das ist geil, das erdet mich. Und das ist auch das, wovor ich am meisten Schiss habe, das möglicherweise zu verlieren. auch wenn wir uns nicht jedes Wochenende sehen.
Ja.
So ist das, das ist schon, das merke ich, dass mich das umtreibt, die hier zu lassen. Aber die kommen erst noch alle mit.
Wie man ja durchaus, wie du gesagt hast, überall lesen kann, liest du auch so viel wie möglich. Hm. Machst du da Unterschiede, was du liest?
Ich bin...
Hast du Vorlieben?
Ja, ich bin tatsächlich ein totaler Kinder-Jugendbuch-All-Age-Leser. Ich habe ganz viel, was ich wahrscheinlich lesen müsste, so Heine und Hesse oder so, alles noch nicht gelesen. Vielleicht komme ich dazu.
Jetzt kommen erstmal die großen Dänen, oder?
Jetzt, ja, es ist total spannend. Der skandinavische Markt, habe ich auch nämlich gemerkt. Aber die sind nämlich so satt, so mit Findus und Pettersen und wie das alles heißt. Die haben in dem Bereich schon total viel. Ich glaube, die kaufen keine deutschen Lizenzen. Das werde ich ihnen jetzt aber beibringen.
Jeder in dieser Sendung wird gefragt nach seinen Top 3, also Bücher, die man gelesen haben sollte, von denen es schön wäre, wenn sie alle im Regal haben. Was wären denn deine Top 3?
Ich finde, das Wichtigste, was jeder haben muss, ist eine komplette Sammlung von Sir Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes. Ich weiß, dass das sehr langweilig ist, das so zu sagen, aber ich habe das jetzt beim Aussortieren gemerkt. Ich hatte alle Editionen, die es gibt, und ich musste die alle mitnehmen, obwohl ich sonst hunderte Bücher wirklich weggeben konnte. Das finde ich, das gehört in jedes Regal, weil die Konstellation dieser beiden Charaktere, der normale Ich-Erzähler, der Watson, und diese Überfigur Holmes, das ist wirklich erzählerisch einfach grandios für mich. Egal, ob man Krimis mag oder eigentlich eher Miss Marple-Fan oder Poirot-Fan ist. Das gehört in jedes Regal. Der zweite ist genauso langweilig. Das ist nämlich für mich Michael Ende und die unendliche Geschichte. Wahrscheinlich das Buch, was ich wirklich am meisten gelesen habe und was mich auch immer wieder kriegt. Mit Ole Bastian da auf dem Dachboden in der Schule ist für mich einfach total so, ist so die Mischung aus, so von der Kindheit sozialisiert und geprägt und mitgenommen und ist so ein zeitloser All-Age-Klassiker. Und der dritte ist wirklich etwas Besonderes, aber auch aus dem Bereich, und zwar ist das von Jonathan Stroud. Kennst du den?
Mm-mm.
Großartiger englischer Autor, der hat 4 Bücher geschrieben, die heißen Bartimäus.
Ja, doch, klar, kenne ich.
Bartimäus ist, und das ist so was von geschliffene, pointierte, schnörkellose Sprache auf die Fresse, dass ich das einfach nur, also ich verschlinge das. Das ist einfach eigentlich total kompliziert zu lesen mit ganz vielen kleinen Fußnoten, die dann auch nur winzig klein geschrieben sind. Aber das ist so ein beeindruckendes Werk. Es gibt eigentlich 3 Teile und dann hat er jetzt noch so ein, wie heißt das, die Geschichte davor?
Spin-off? Ach so, die Geschichte davor.
Ja, also der erzählt dann im 4. Band nochmal die Geschichte, bevor er die sozusagen der Protagonist, und es geht um einen Djinn, der irgendwie eben schon in Babylon war und alles erlebt hat, und durch dieses Allgemeinwissen, was der mitbringt, wie der das pointiert zusammenfasst und nie den Faden verliert und sozusagen aus der Perspektive eines Überwesens schreibt, das ist einfach für mich ein Meisterwerk.
Wie sehr dich diese Bücher begeistern, sehe ich schon daran, dass du gar keinen Zettel dabei hattest, auf dem du dir das aufgeschrieben hattest, sondern es ist einfach im Kopf. Bücher für Kinder, hast du schon gesagt, sind natürlich immer was Spezielles, weil man die Eltern mit ansprechen muss. Hast du schon mal drüber nachgedacht, was zu schreiben, nur für Erwachsene?
Es ist viel zu früh, aber du warst ja auch eine derjenigen, die ich ins Vertrauen gezogen habe, auf der Suche nach potenziellen Partnern oder Vermittlern. Das ist alles nicht spruchreif, aber ich habe das Gefühl, ich würde gerne mal mein Universum verlassen. Nicht, um dem für immer den Rücken zu kehren oder um zu sagen, das war doof, jetzt kommt was Wichtigeres, sondern eher, weil ich tatsächlich das Gefühl habe, ich habe seit Jahren was in der Schublade liegen, was...
ist eben, jetzt reif.
Ja, das ist so tatsächlich reif. Und das ist auch so durch ich mag das momentan mal so zu denken, dass ich mich nicht zensieren muss, inhaltlich oder sprachlich, thematisch, sondern dass ich eben mal einfach so schreiben kann. Und ich habe das Gefühl, das geht da voran. Momentan breche ich gerne nicht über das Knie, sondern mit jedem Loslassen kommt was Neues gerade in mein Leben. Da wird sich der Richtige finden. Aber ja, ich habe total Bock.
Schreibst du eigentlich Tagebuch?
Ich schreibe jetzt einen Blog. Ein Auswanderblog.
Genau, so. Da kann man lesen, wie man nach Dänemark auswandert.
Ja, so,
wie man nach Bornholm auswandert.
Ja, ich hatte so ein bisschen das Bedürfnis, tatsächlich total so mit allen möglichen Fakten zu untermauern. Aber ich habe gemerkt, das ist so ein bisschen eine Befindlichkeitsstudie geworden, so mit die ambivalenten Gefühle, die man so hat, wenn man dann eben so knietief in seinen eigenen alten Sachen sitzt. und überlegt, was kommt mit oder was geht in den Ofen.
Na, ich frage das deshalb, weil bei dem, was du alles so gemacht und erlebt hast, wäre ja vielleicht auch eine Geschichte über dein Leben mal ein interessantes Buch, oder?
Habe ich schon einen Titel für. Soll ich ihn sagen?
Ja, bitte.
Als ich kein kleiner Junge war.
Darauf warten wir auf jeden Fall. Wir verlinken natürlich den Blog von Kai. Auf anja-görz.de gibt es die Bücherliste, wie auch hier überall zu lesen, mit den Empfehlungen nochmal von Kai. Ich bedanke mich sehr, wünsche jetzt einen großartigen Umzug und einen tollen neuen Start auf Bornholm. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder.
Das hoffe ich auch. Du darfst mich gerne besuchen
kommen. Unbedingt.
Die Schreibenden von Anja Görz.